Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Buongiorno, Cyril.
Hallo, Timeless.
Ich muss gestehen, ich bin gerade überhaupt nicht mehr im Bilde, was wir machen. Ich habe gerade so viele andere Sachen nebenbei gemacht, jetzt muss ich erst noch mal kurz schauen.
Es ist ein stressiger Monat, ja, was natürlich jetzt besonders verwirrend ist für die Zuhörer, die das dann hören, weil wir natürlich mit einigem Vorlauf aufzeichnen. Es ist der Monat der Datenspuren, also der September, wo es hier in Dresden für uns beim Chaos Computer Club immer sehr aktiv ist. Und ja, mal gucken, aber wir haben ja zum Glück unsere Notizen schon vorbereitet und dann kannst du einfach oben auf die Zeile gucken, da steht, dass wir heute über Programmsteuerung reden.
Ja, genau, jetzt habe ich das Fenster auch wieder offen. Ich sehe es, ja.
Sehr gut. Jetzt kommen auch die Erinnerungen alle zurück.
Richtig. Ich bin auch, also wir haben natürlich ein Vorgespräch gehabt, aber ich bin trotzdem einigermaßen gespannt, wie sich das Gespräch jetzt entwickelt, weil das wieder so ein Thema ist, von dem ich so erstmal gar keine Vorstellung hatte.
Ja, es ist quasi jetzt der nächste Schritt, der sich auf die Logikgatter aufsetzt, die wir vor erstaunlich langer Zeit hatten, vor Monaten richtig gehend in der Folge 3. Und wahrscheinlich war zu dem Zeitpunkt meine Annahme, dass das dann relativ schnell das Thema wiederkommen wird. Und dann haben sich ein paar andere Dinge ergeben stattdessen. Aber heute, 8 Folgen später, sind wir wieder zurück, legen eine weitere Schicht auf die reinen Elektronen, aus denen wir dann Logikgatter gebaut haben, herauf und sagen, wir haben jetzt gesehen, wie wir aus diesen Gattern einzelne Schaltkreise bilden können. Wir hatten ja in der Folge über die Logikgatter dann am Ende einen ganzen Addierer gebaut, sodass wir zumindest schon mal 2 Zahlen addieren konnten. Und genauso gut kann man das natürlich für viele andere Rechenoperationen machen, irgendwie sowas wie eine Multiplikation, eine Exponentialfunktion, all solche Sachen, alle möglichen Einzelberechnungen, gibt es einfach als fertige Schaltkreise irgendwo in der CPU drinne. Teilweise auch sehr komplexe Einzeloperationen. Zum Beispiel kann man auch haben eine Teilschritte von einer bestimmten Hash-Funktion. Das ist hier der Rückbezug auf Folge 4, wo wir über diese Hash-Funktion, also diese Streuwertfunktion, geredet hatten. Und wenn man die insbesondere auf großen Datenmengen ausführt, dann möchte man, dass die besonders schnell sind. Deswegen bietet es sich an, das nicht aus so normalen Berechnungen zusammenzubauen, wie man das so kennt, halt so wie addieren oder multiplizieren oder was auch immer, sondern dafür spezialisierte Schaltkreise zu bauen, die dann bestimmte Einzelschritte davon machen. Und da muss man da halt nur dann die Megabytes und Gigabytes von Daten, die man reingeben will, halt reinpumpen und dann diese Berechnungsschritte ausführen, die der CPU bereits als fertigen Schaltkreis mitbringt. Das gibt es auch zum Beispiel bei bestimmten Audio- und Videocodecs. Man sieht das dann manchmal so in Produktbeschreibungen, dass dann hier sagt, irgendwie hier diese Grafikkarte zum Beispiel hat Hardwarebeschleunigung für das folgende Videoformat. Und dann kann man das besonders energieeffizient abspielen, weil das halt nicht durch irgendwelche Rechenoperationen zusammengebaut wird, sondern es gibt halt wirklich gleich eine Rechenoperation, die für einen bestimmten Teilschritt in diesem Codec gedacht ist. Also um zum Beispiel ein bestimmtes Datenpaket von der Festplatte auszulesen und dann, also das Auslesen natürlich ist nicht damit drin in der Berechnung, aber dass man dann sagt, zum Beispiel hier diese 100 Bytes, die hier irgendwie in dem Videodatei drin sind, die nehme ich jetzt und mache da eine Gesamtberechnung drauf, um dann da irgendwie ein bestimmtes Feld von Pixeln vielleicht rauszubekommen oder sowas.
Okay. Ja, also ich nehme hin, dass es das gibt. Das wäre vielleicht wirklich was, wo wir auch irgendwann mal jemanden dazu einladen könnten, der sowas baut oder der weiß, wie man sowas baut.
Weil da müssen wir dann gucken, wie viele Leute es gibt auf dem Planeten, die sowas bauen.
Ja, sicher. Aber das gibt es ja in vielen, vielen Bereichen. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe ein Familienmitglied, das sich mal intensiver mit Leuten vom CERN unterhalten hat. Jemand, der am Great Hadron Collider arbeitet. Und die haben ja auch zum Beispiel so Schaltkreise, die, sag ich mal, uninteressante Messergebnisse sofort rausschmeißen, um die interessanten Dinge beobachten zu können, weil da einfach so viele Dinge gleichzeitig passieren oder in sehr kurzer Folge, dass man das eben auch nicht mit Software erschlagen kann, sondern dass man das eben mit Hardware machen muss.
Ja. Vielleicht etwas mondäneres Beispiel, was du vielleicht irgendwie im selben Raum hast, wo du auch bist, sind so Netzwerk-Switches und Router und so weiter. Wir hatten ja in der Folge über die Netzwerkhierarchie, Folge 5, glaube ich, hatten wir ja so gesagt, das ist schon auf der relativ tiefen Ebene, wo dann so einzelne Frames von vielleicht 1000 Bytes durch die Leitung geschickt werden, sind da mal Prüfsummen dran, damit halt die sichergestellt werden kann, dass sich da keine Übertragungsfehler eingeschlichen haben, kein irgendwelches Rauschen oder so. Und wenn du dir überlegst, dass du dann am Ende so eine Gigabit-Leitung hast, wo dann Milliarden von Bytes durchgehen in jeder Sekunde und so weiter, dann hast du es halt auch mit Millionen von solchen Frames zu tun, für die du Prüfsummen berechnet hast. Und das sind auch Dinge, die dort in Hardware passieren. Also da gibt es dann halt einen bestimmten Schaltkreis, der dann diese Prüfsumme berechnet. Und dadurch ist das wesentlich effizienter, als, wie gesagt, halt die einzelnen Teilberechnungen auseinanderzunehmen und zu sagen, jetzt addiere ich hier irgendwie zwei Bytes und jetzt nehme ich mir das nächste Byte dazu und so weiter. Und das sind alles Einzelschritte, sondern es ist nur noch ein großer Klumpenschritt, Prüfsumme berechnen und los. Und das ist in Netzwerkhardware absolut erforderlich, gerade seit wir halt so wahnwitzig schnelle Sachen haben. Also ich meine, Gigabit ist ja nun selbst im Heimbereich mittlerweile weit verbreitet. Im Datacenter-Bereich hat man 10 Gigabit, hat man 40 Gigabit, hat man teilweise bis zu 100 Gigabit, gerade wenn du so am CERN oder so unterwegs bist, bei den großen Clusterrechnern, so in den Forschungszentren der Welt. Und da ist es halt, da haben halt genau diese fertigen Schaltkreise quasi, die irgendwie Einzelberechnungen machen. Und das haben wir natürlich auf kleineren Rahmen in so einem normalen CPU, in einem PC oder in einem Telefon auch drin halt, diese ganzen einzelnen Schaltkreise, die bestimmte Einzelberechnungen anstellen. Und die Frage, die wir jetzt heute haben, ist, wie gehen wir jetzt von dieser Ebene ein bisschen weiter hoch? Und wir haben uns da drei Teilschritte überlegt, die so ein bisschen unser Fahrplan für heute sind. Die erste Frage ist, wenn ich jetzt mehrere von diesen Operationen habe, also mehrere Einzelberechnungen, wie führe ich die eigentlich nacheinander aus? Wie kann ich halt irgendwie so ein ganzes Programm bauen, was aus verschiedenen hintereinander ablaufenden Operationen besteht? Dann die zweite Frage, die damit dann natürlich zu tun hat, ist in jedem dieser einzelnen Schritte, wie kann ich aus verschiedenen möglichen Operationen wählen? Wie kann ich das haben, dass ich zum Beispiel in einem Schritt eine Addition habe, im nächsten vielleicht eine Multiplikation, im nächsten vielleicht irgendeinen Vergleich oder sowas? Und dann die dritte Frage, wie entsteht dann daraus ein ganzes Programm? Also eine, ja, dann halt wirklich diese bestimmte Folge von verschiedenen Operationen, wie wird das eigentlich getrieben? Also wie kommt es zu dieser Programmsteuerung, für die dann die CPU unter anderem zuständig ist?
Ja, wie gesagt, ich kann es nur auf mich zukommen lassen. Ich stelle wieder blöde Fragen, wenn ich was nicht verstanden habe.
Genau. Die erste Frage war also, wie führen wir mehrere Operationen hintereinander aus? Und das ist wahrscheinlich so auf einer intuitiven Ebene jedem so ein bisschen klar, da braucht man irgendeinen Rhythmus. Wir hatten ja in der allerersten Folge mal diese Idee erwähnt, wo jemand sich in den 1920er oder 1930er Jahren vorgestellt hat, wie man so eine Wetterberechnung machen könnte mit Tausenden von Leuten, die in so einem Fußballstadion oder so sitzen und dann von einem halt rhythmisch irgendwie sich Rechenblätter zureichen.
Ja.
Und da gab es dann halt auch in der Mitte irgendwie einen Trommler. Und bei jedem Trommelschlag muss dann halt das Blatt dann in die nächste Richtung weitergegeben werden, damit halt alle zum richtigen Zeitpunkt über die richtigen Daten vor sich haben. Und so einen Trommler hat man im Prinzip in jedem Computersystem auch. Das nennt sich dann Taktgenerator. Das ist so ein bisschen analog zu was wir in der Uhr haben, den Taktgeber. Also bei Uhren haben wir ja, wenn es eine mechanische Uhr ist, so eine Unruhe, also sowas, was halt die ganze Zeit am Schwingen ist und möglichst dann natürlich genau mit dem Sekundentakt schwingt. Wenn wir elektronische Ohren haben, gibt es so einen Quarzoszillator. Das ist eine mikroelektronische Schaltung. Quarzoszillator ist doch keine mikroelektronische Schaltung, sondern es ist halt ein fertiges Bauteil, ne? Aber es würde wahrscheinlich noch nicht als mikroelektronisch zählen, wo man einen passend geschliffenen Quarzkristall hat. Und dieser Quarzkristall haben halt die Eigenschaft, dass wenn man Strom anlegt, sie sich ein bisschen verzerren können. Also sie haben so einen piezoelektrischen Effekt, dass sie sich ein bisschen biegen und kippen können unter einem elektrischen Einfluss. Und damit kann man das Ding dann in eine Schwingung versetzen. Und dadurch, dass er halt passend geschliffen ist, hat er dann genau die Frequenz, die man gerne haben möchte. Wir haben nachgeguckt, bei den Stellen, die sich auskennen, bei Quarzuhren hat ein Oszillator meistens 32.768 Hertz.
Okay.
Das ist wie man sich dann überlegen kann, eine Zweierpotenz. Und wir wissen ja alle, was für eine Liebesbeziehung die ganze Computertechnik zu Zweierpotenzen hat. Das sind nämlich 2 hoch 15. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Ja doch, 2 hoch 15 Hertz. Also 2 mal 2 mal 2 mal 2 und so weiter, 15 Mal. Und das heißt dann, wenn dieser Quarzoszillator dementsprechend schnell schwingt, wenn man sich jetzt sagen würde, der hätte jetzt ein Hertz, dann wäre er wahrscheinlich so gigantisch, dieser Quarzkristall, irgendwie, dass es nicht in eine kleine Uhr passen würde. Aber so kann man das Ding relativ klein machen, dass es dann diese Frequenz hat. Und dann zählt man halt 32.768 Oszillationen ab und dann ist eine Sekunde vergangen. Und dann springt die Uhr dann halt auf die nächste Sekunde weiter. Bei PCs haben wir es mit der mikroelektronischen Schaltung zu tun, bei diesem Taktgenerator, aus dem Grund halt, dass die Frequenzen, mit denen wir zu tun haben, deutlich größer sind. Da würden wir nicht auskommen mit nur 32 Kilohertz, wie es hier der Fall ist bei den Quarzuhren. Da wollen wir doch ein bisschen mehr machen jede Sekunde. Und da ist hier verlinkt in den Shownotes der Artikel zu Taktgenerator. Ich glaube, da sind auch Schaltkreise zu sehen, Für diejenigen, die sich dafür weiter interessieren, das geht dann schon wieder aus meinem Kompetenzgebiet heraus. Was aber da der wesentliche Punkt ist, das wird halt gebaut aus den entsprechenden elektronischen Bauteilen, also aus Kapazitoren, nee, Kondensatoren heißt es im Deutschen, Capacitor im Englischen, aus Widerständen und so weiter. Und da ergibt sich dann halt so ein Schwingkreis, der halt rhythmisch sich auflädt und entlädt, sodass dann dort eine entsprechende elektrische Welle rauskommt in der Leitung. Und was bei diesen mikroelektronischen Schaltungen der Vorteil ist, abgesehen davon, dass sie halt besonders schnell schwingen können und uns diese Megahertz- und sogar Gigahertz-Raten geben können, die wir heutzutage bei Desktop- oder auch Mobil-CPUs sehen, ist dort der Vorteil, dass die Taktfrequenz meistens regelbar ist. Also, dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, diesen Schwingkreis jetzt noch irgendwie beizubringen, dass er jetzt noch bitte eine andere Frequenz nehmen soll, indem man an diesen Kapazitäten und Widerständen und so weiter ein bisschen herumspielt.
Aha, okay, ja. Also es wird dann einfach auf elektronischem Wege geregelt. Ist dann nicht so, dass man jetzt sagt, ich steuere jetzt einen anderen Quarz an, sozusagen. Oder wissen wir das einfach nicht genau?
Nee, also wie gesagt, mit Quarzen hat man da definitiv nichts zu tun, weil die nicht schnell genug schwingen. Das ist alles mikroelektronisch.
Ja, okay.
Und man würde dann, ja, ich gehe mal stark davon aus, dass man dann so einen regelbaren Widerstand oder sowas hat, den man dann verwenden kann, um die Taktraten zu ändern. Oder vielleicht ist es auch am Ende so, dass es mehrere verschiedene Oszillatoren sind, die nebeneinander angeordnet sind und dann wählt man aus, welchen man jetzt gerade wie verwenden möchte.
Ja, okay. Gut, also alles erstmal unter Vorbehalt.
Mhm. Ja. In dem Zusammenhang gibt es dann so eine Sache, an die ich mich noch persönlich erinnern konnte, als wir hier überlegt haben, wann das eigentlich mit dieser Regelbarkeit angefangen. In den 90er Jahren kannte man das vielleicht, wenn man damals schon mit PCs zu tun hatte, meistens dann noch unter DOS, später dann, ich glaube, bei der Windows-Zeit war es dann schon vorbei damit. Aber zu DOS-Zeiten gab es dann an den PCs meistens noch so einen Turbo-Schalter.
Ja.
Und der, wenn man den gedrückt hat, dann wurde einfach die Taktfrequenz verdoppelt. Also es gab halt irgendwie eine normale Taktfrequenz, meinetwegen sowas wie 50 Megahertz. Und wenn man dann auf Turbo gedrückt hat, hat man 100 Megahertz. Und das war damals, das hatte damals einige lustige Effekte, weil dann bestimmte Videospiele zum Beispiel halt ihre Zeit einfach danach berechnet haben, wie schnell halt der Takt ist. Und die haben dann halt gesagt, okay, wenn halt so und so viele Takte rum sind, ist eine Sekunde vergangen. Und wenn man also den Turbo gedrückt hat, dann lief das Spiel doppelt so schnell. Was dann vielleicht eine besondere Herausforderung darstellt.
Ist natürlich gut für SimCity, wenn man einfach mal laufen lassen will, um ein bisschen Steuern einzunehmen.
Ja, zum Beispiel, ne? Heutzutage ist das dann halt eher ein Knopf im Spiel selber, der dann nur die Simulation beschleunigt und die Bilder natürlich bleiben dann ja trotzdem bei 60 pro Sekunde oder was auch immer.
Mhm. Ja.
Und da ist ja sofort dann die Abwägung klar, die sich daraus ergibt. Das ist ja der Grund, warum man Taktfrequenz regeln können möchte, wenn man den Turboschalter drückt. Und doppelt so viele Berechnungen ausgeführt werden, heißt das natürlich auch, dass das Ding schneller warm wird. Das ist ja halt genauso, wie wenn ich halt renne, anstatt zu gehen. Es sind mehr Zustandswechsel in meinen Muskelfasern oder in dem Fall halt in den entsprechenden Schaltkreisen und dadurch entsteht dort mehr Abwärme. Und dann hat man irgendwann das Problem, dass man da so eine winzig kleine Kochplatte hat, in der man seine Berechnungen anstellt. Und man kriegt da die Hitze nicht mehr schnell genug weggeschaufelt. Das sieht man ja auch bei den heutigen PCs, wo es dann teilweise neben den bekannten so Kühlblöcken gibt oder Luftkühlern, also solchen Ventilatoren, die da eingebaut sind, dass es dann hingeht bis zu Wasserkühlung, wo dann die Hitze abgeleitet wird in eine Flüssigkeit, die dann abtransportiert wird, um dann irgendwie längere Zeit zu haben, dann über den Lüfter zu strömen oder so weiter.
Ja.
Und um diese Regulation zu erreichen, dass man sagen kann, wir möchten natürlich möglichst wenig Energie verbrauchen. Das ist ja gerade seit den 2000ern dann ein Problem geworden, als wir so Notebooks im großen Stil hatten. Und dort sollte der Akku möglichst lange halten, kam dann die Frage auf, wie können wir diese Regelbarkeit noch ein bisschen genauer und feiner und auch automatischer gestalten, als so ein Turboschalter. Also ich sitze ja heute auch nicht irgendwie da, wenn ich jetzt irgendwie irgendeine komplizierte Berechnung anstellen will und drücke mal auf meinem Notebook auf Turbo oder sowas. Das kann das Notebook ja heute von alleine. Das läuft bei solchen Intel- und AMD-basierten CPUs unter dem Namen ACPI. Was war die Abkürzung dafür? Advanced Configuration and Power Interface. Bei entsprechenden anderen Architekturen, sowas wie halt ARM-Prozessoren für Telefone und Tablets und so weiter, sind das dann andere Mechanismen, aber mit einer ähnlichen Idee. Und die Idee ist halt, dass man Energie spart, dass man, ja, wieder genau gesagt, von der normalen, nominalen, maximalen Taktfrequenz runtertakten kann. Also, dass man sagt, ich habe vielleicht hier gerade nur 10% Auslastung meines Prozessors, also takte ich den Takt irgendwie auf 10% runter oder auf 20% oder was auch immer möglich ist. Und das führt dann am Ende gar nicht dazu, dass es sich irgendwie langsamer anfühlt, weil kann dann zwar sein, dass irgendwie so eine Berechnung nicht mehr eine Millisekunde dauert, sondern 2 Millisekunden, aber das reicht ja im Zweifelsfall auch. Ne? Dazwischen merkt ja der Nutzer gar keinen Unterschied. Und dadurch ist es halt deutlich energieeffizienter, dass das Ding halt langsamer läuft. Denn so ein CPU hat ja auch erstmal, wenn er mit so einem bestimmten Takt läuft, nicht wirklich die Möglichkeit zu sagen, ich halte jetzt an oder sowas. Man muss immer irgendwas machen. Und dann ist halt die beste Option zu sagen, wir haben jetzt so eine Taktfrequenz, die wir runterregeln können, damit wir zumindest weniger Energie verbrauchen, während wir nichts machen,
Ja,
wenn wir
genau.
gerade nur auf die nächste Eingabe warten oder sowas.
Ja, genau, das wäre jetzt meine Zwischenfrage gewesen, weil es ist ja schon so, dass heutige Rechner eine große Zeit oder viel von der Zeit, die sie laufen, nicht voll ausgelastet sind. Und dann könnte man das quasi adaptiv anpassen, sodass man sagt, also jetzt kommt hier gerade nichts, weil mein Operator ist gerade Kaffee holen oder so und hat vergessen, eine komplizierte kryptografische Rechnung zu starten, so dass ich jetzt quasi eigentlich nichts zu tun habe und deswegen kann ich jetzt so weit runterregeln, dass ich einfach nur merke, bis wieder eine Eingabe kommt.
Es ist ja nicht mal nur irgendwie, der Operator macht gerade irgendwie keine wahnwitzigen Berechnungen. Ne? Beim Telefon willst du es ja auch die meiste Zeit eigentlich aushaben, damit der Akku möglichst lange hält zum Beispiel.
Ja,
Und die
richtig, genau.
allermeiste Zeit ist es ja in der Tasche und wartet irgendwie darauf, dass das nächste Datenpaket vom Funkturm kommt, wo dann vielleicht drin steht, hallo, hier ist ein Anruf oder hallo, hier ist irgendwie die neue Nachricht im Messenger. Und dazwischen soll das Ding sich ja möglichst energieeffizient verhalten. Und da ist halt dann so die historisch die erste Entwicklung gewesen, halt heruntertakten, irgendwie zu sagen, okay, wenn wir jetzt gerade nur so und so viele Sachen machen oder vielleicht gar nichts machen, dann gehen wir jetzt auf eine langsame Geschwindigkeit. Später kam dann auch dazu, gerade als wir dann so zu Mehrkernprozessoren gekommen sind, also zu Prozessoren, wo mehrere Kerne parallel verschiedene Berechnungen ausführen können, dass wir dann sagen, wenn jetzt gerade nichts los ist und wir haben hier 8 Kerne, dann schalten wir einfach mal 7 komplett ab und machen nur mit einem weiter. Und das führt dann natürlich auch zu einer massiven Einsparung in dem Energieverbrauch und dementsprechend auch in der Temperaturentwicklung und so weiter. Das hat man zum Beispiel bei solchen ARM-Prozessoren, gibt es so eine sogenannte Big-Little-Architektur. Da hat man nicht nur 8 Kerne, die einfach nur gleich groß sind, wie das bei den meisten Desktop-CPUs der Fall ist, sondern man hat da meistens so 4 Big-Kerne, also halt welche, die wirklich Power haben und irgendwie dann das 3D-Spiel oder was nicht alles behandeln können. Und man hat noch 4 kleine Kerne, die ja relativ schwachbrüstig sind, relativ wenig Energie verbrauchen, dementsprechend auch relativ schwach getaktet sind wahrscheinlich. Und die werden halt für solche Hintergrundberechnungen verwendet. Also wenn dann das Telefon in der Tasche ist, dann sind wahrscheinlich bis auf einen von den kleinen Kernen alle anderen abgeschaltet. Und dann läuft das Ganze besonders energieeffizient.
Okay, ja, vollkommen verständlich.
Genau, ich habe hier auch in die Shownotes reingepackt einen Befehl, den du ja mal zum Test ausführen kannst, mit dem man unter Linux die aktuelle Taktfrequenz sehen kann für die ganzen CPU-Kerne, die man so vorrätig hat.
Ja, genau, das habe ich schon gemacht. Das verändert sich auch von Zeit zu Zeit immer so ein bisschen, ja.
Ja, klar.
Also man sieht da schon, dass da angepasst wird, ja.
Ja, also ich hatte es mal probiert irgendwie, ich hatte hier 3000 noch was Megahertz als Spitzenfrequenz in meinem CPU-Kern und wenn ich dann mal so raufgeguckt habe, war es auch meistens so irgendwie so, ja, 800 Megahertz oder so, ja, ganz gemütlich.
Okay, gut, bei mir läuft jetzt natürlich noch eine Aufnahme und noch ein bisschen Audio-Stream hin und her durchs Netzwerk und all so Dinge. Ja.
Genau. Wir hatten ja auch noch als Punkt geschrieben, halt, warum die Taktfrequenz regelbar ist. Das war jetzt ja schon angeklungen, dass das Heruntertakten auch ein Schutz vor Überhitzung ist. Also, wie gesagt, damals, wenn man den Turboschalter zu lange drin gelassen hat, dann wurde dann vielleicht der PC zu heiß. Das war dann vielleicht gar nicht so gut. Deswegen haben diese modernen CPUs auch alle selber Temperaturfühler drin, mit eingearbeitet in das Package von dem Chip und fühlen halt ständig ihre Temperatur nach. Und dann gibt es auch automatische Beschränkungen, wenn jetzt zum Beispiel sich herausstellt, irgendwie in meinem CPU sind gerade irgendwie schon 70 oder 80 Grad oder sowas, dann gibt es dann eine Sicherheitsheruntertaktung, damit die Hitze nicht noch weiter zunimmt. Und wenn das dann nicht hilft, dann wird im Zweifelsfall auch der komplette Prozessor einfach abgeschaltet. Das ist mir tatsächlich auch schon manchmal im Sommer passiert, wenn hier sich die Hitze in der Wohnung gestaut hat, dass dann der PC einfach mal plötzlich ausgegangen ist, was dann so ein kurzer Schreckmoment ist. Aber
Ja.
dann macht man immer aus und wieder an und dann geht es aber auch für gewöhnlich wieder. Das ist auch zum Beispiel dafür gedacht, wenn man sich seinen eigenen PC zusammenbaut und man hat vielleicht den Kühler nicht richtig aufgeklebt. Also man, wie gesagt, man hat das ja meistens, dass man dann so einen Kühlblock hat mit einem Lüfter und einem Metallblock, der die Hitze abtransportiert. Und weil das halt aufgesetzt wird, gibt es dann noch dazwischen so eine Wärmeleitpaste, damit man quasi die letzte Luftlücke überbrücken kann. Und wenn man jetzt nicht kompetent darin war, diese Wärmeleitpaste aufzutragen und dann halt da doch Lücken entstehen, dann kann der CPU halt nicht herunterkühlen und dann wird es relativ schnell, nachdem man den PC anschaltet, dazu kommen, dass das Ding schon zu warm ist und das Ding wird sich sicherheitsabschalten. Das stellt man manchmal fest, wenn man einen PC zusammenbaut und da nicht auf die Wärmeleitpaste ausreichend Acht gegeben hat.
Ja, das oder wenn man der Meinung ist, nee, ich kann hier die maximale Lüfterleistung einfach ein bisschen niedriger einstellen, damit es nicht so laut ist oder was auch immer
Genau.
man da so tut. Es gibt da reichlich Fehlerquellen, ja.
Was gar nicht in der Liste war, was natürlich auch in der reinspielt, ist ja auch bewusstes Übertakten. Also wer seinen PC dann irgendwie tunen möchte, dass er noch ein bisschen schneller ist, hat dann bei manchen CPUs auch die Möglichkeit zu sagen, wir lassen ihn jetzt schneller laufen, als der Hersteller es angegeben hat. Der Hersteller sagt dann vielleicht irgendwie, dieser Prozessor ist gut für 3 Gigahertz und dann sagt der Übertakter, ja, ich probiere einfach mal 3,2 Gigahertz oder 3,4 oder so weiter. Ne? Und das geht dann halt eine Zeit lang gut. Und irgendwann geht es dann halt nicht mehr gut aus den entsprechenden Gründen, die wir bei den Logikgattern schon mal haben anklingen lassen. Diese Taktfrequenz kommt ja letztendlich dann daraus, dass wenn wir halt so einen Schaltkreis haben, der eine Berechnung ausführt, dann können wir halt vorne die Ergebnisse reingeben und dann dauert das halt so ein bisschen, bis dann hinten die Ergebnisse rauskommen. Ne? Also man kann sich das ja vielleicht vorstellen, wenn der Stromkreis jetzt irgendwie so ein Wasserlauf wäre, ne? so eine Verzweigung von verschiedenen Rohren, die dann dazu führen würde, dass man dann irgendwie bei den entsprechenden Ausgaben halt Wasser rausfließen sieht oder nicht. Und wenn ich jetzt halt vorne andere Zahlen reingebe, also irgendwie vorne halt Wasser reinlaufen lasse oder halt nicht, dann dauert das halt auch eine Zeit, bis das Ganze durch diese ganzen Rohre durchgegangen ist und dann hinten das tatsächliche Ergebnis rausplätschert. Ja. Und das ist ja beim Strom dann genauso. Die ganzen Elektronen müssen sich erstmal wieder richtig sortieren, damit dann das richtige Ergebnis hinten rauskommt. Und das ist ja auch so ein Grund, warum man einen Takt braucht, abgesehen davon, dass man halt mit diesem Taktrhythmus die verschiedenen Befehle strukturiert. Ist halt auch dadurch sichergestellt, wenn wir jetzt halt eine bestimmte Berechnung machen und wissen, die dauert dann zum Beispiel 3 Takte, dann ist das halt die Zeit, die wir warten, bevor wir das Ergebnis hinten ablesen. Und wenn jetzt der Takt zu kurz ist, dann ist vielleicht das Ergebnis noch nicht richtig eingestellt am Ende und wir lesen irgendwelchen Quatsch aus. Und das führt dann meistens zu sehr verwirrenden Problemen.
Okay.
Genau. Mit so einem Taktgenerator können wir jetzt also verschiedene Operationen ausführen. Und dann ist die nächste Frage, wie wir denn jetzt verschiedene Operationen wählen können in jedem dieser einzelnen Schritte. Also, dass wir nicht einfach nur sowas haben, was am Ende so einen Addierer hat und einfach in jedem Schritt irgendwie eine Addition durchführt. Das wäre ja doch relativ langweilig. Man will also aus verschiedenen Einzelberechnungen wählen und das stellt in einem CPU eine sogenannte Komponente namens arithmetisch-logische Einheit dar oder im Englischen dann Arithmetic Logical Unit, deswegen dann abgekürzt ALU, also ALU.
Ja.
Aber nicht zum ALU entsorgen, ist aus Silizium. Und hier ist grundsätzlich die Idee, wir hatten gesehen, bei so einem Addierer haben wir, wenn wir zum Beispiel 2 n-Bit-Zahlen addieren wollen, also 2 Zahlen, die jeweils n-Bit haben, ich mache es jetzt mal generisch mit den n, ich meine, für n kann man halt jede Zahl einsetzen, irgendwie 16-Bit, 32-Bit, 64-Bit oder sowas. Wenn wir jetzt 2 Zahlen zu n-Bit addieren wollen, dann brauchen wir 2 n-Eingänge. Also halt 2 n-Leitungen, wo entweder 0 oder 1 reinkommt.
Ja, genau, okay.
Und damit könnten wir zum Beispiel eine Addition machen oder damit könnten wir auch eine Multiplikation machen. Und wenn wir jetzt mehrere Rechenoperationen haben wollen, brauchen wir noch weitere Eingänge, die uns irgendwie sagen, welche Operation wir jetzt eigentlich haben wollen. Das ist dann ein sogenannter Opcode, nennt sich das meistens, also Op wie Operation und Code halt wie ja, Codenummer halt. Und das heißt, man gibt dann noch weitere Eingänge rein, zum Beispiel nochmal weitere N-Eingänge, meistens dann, sodass man dann 3 N-Eingänge hätte. Und diese letzten Gruppe von Eingängen kodiert dann halt diesen Opcode.
Da habe ich eine Frage. Baut man das einfach so aus technischen Gründen, dass es einfacher geht, weil die Opcodes sind ja wahrscheinlich nicht so zahlreich, dass ich da jetzt eine 64-Bit-Zahl reinschmeißen müsste, wenn ich, sage ich mal, mit einer 64-Bit-Architektur arbeite?
Es kann sein, dass es weniger Eingänge sind. Stecke ich jetzt nicht so drin. Ja, es okay. Könnte weniger sein, aber das kommt dann sehr auf den Befehlssatz an. Es kann eventuell auch sein, dass das dann schon irgendwie vorbereitet ist, dass man sagt, man hat einfach für zukünftige Erweiterungen noch irgendwas vorbehalten oder so.
Gut. Okay.
Ja, im Zweifelsfall eine andere Menge, aber dann würde ich jetzt sagen 2n plus k oder sowas, das wäre noch verwirrender.
Okay, gut,
dann bleiben also wir erstmal dabei. Auf jeden Fall weitere Eingänge. Und die haben wir dann halt so einen Opcode und dann wäre es dann zum Beispiel so, wenn wir dann diesen Opcode ablesen und den halt als Zahl verstehen, dann wäre dann zum Beispiel der Opcode 1 wäre eine Addition, der Opcode 2 wäre eine Subtraktion, 3 ist eine Multiplikation und so weiter und so fort mit allen Operationen, die man irgendwie machen möchte. Und dann haben wir all diese einzelnen Berechnungen, die wir haben können, als einzelne Schaltkreise, in die diese Ergebnisse rein, in denen die Eingänge reingehen, also die 2 Zahlen, mit denen wir arbeiten wollen. Und das heißt also, der Addierer steht dann da, der Multiplikator steht da, der Divisor, die Divisionsdurchführer steht da.
Das Divisionsgatter.
Dann am Ende haben wir noch eine zusätzliche Logikgestaltung, die dann das Ergebnis auswählt, was wir tatsächlich haben wollen. Ich habe das hier mal als Formel aufgeschrieben, wie man das so sich vorstellen könnte. Also wir würden zum Beispiel gucken, wir haben eine Logikschaltung, die sagt, ist denn dieser Opcode gerade 1? Also der vergleicht halt die Bits, ob die halt so gesetzt sind, wie wir sie halt haben wollen. Also ist halt dann wie das unterste Bit 1 und das nächste Bit 0 und immer so weiter, weil alle anderen dann 0 sind beim Code 1. Und wenn das dann da der Fall ist, wird das dann noch verendet, also mit dieser End-Operation verknüpft mit der Ausgabe 1. Und das machen wir dann für alle anderen Ausgaben genauso. Also die Ausgabe 2 verknüpfen mit der Prüfung, ob der Opcode 2 ist. Und dann verknüpfen wir alles am Ende zusammen mit oder und dann haben wir die komplette Ausgabe.
Wow, jetzt bin ich nicht sicher, ob ich das verstanden habe.
Das ist wahrscheinlich so eine Sache, die man wieder visuell darstellen sollte, ne?
Das bedeutet, ich mache im Prinzip erstmal jede mögliche Operation mit den Eingaben und wähle mir am Ende das korrekte Ergebnis aus, anhand des Opcodes.
Genau. Das wäre die minimale Sache, die man machen würde. Wahrscheinlich wird es in modernen Prozessoren dann noch eine Optimierung geben, dass man auch die Eingänge gar nicht reinschiebt, wenn man das Ergebnis nicht braucht. Aber im einfachsten Fall wäre das etwas, was funktioniert auf jeden Fall. Und darum geht es ja letztendlich um ein mentales Modell dessen, was da irgendwie vorgehen könnte.
Okay, ich bin gerade nicht sicher. Gibt es denn irgendeinen Vorteil, wenn man das so macht, wenn man erstmal alle Operationen anwendet und am Ende eine Auswahl trifft? Weil die Zeitdauer, die Auswahl zu treffen, also den Opcode auszuwerten, dauert ja, je nachdem, ob ich es vorher oder hinterher mache, trotzdem gleich lang. Oder täusche ich mich da?
Naja, dieses Vorher und Nachher ist halt so ein bisschen eine problematische Intuition vielleicht, weil es sind ja tendenziell Sachen, die parallel passieren können, ne? Wenn diese verschiedenen Schaltkreise alle aneinander hängen, dann geht ja der Impuls von den Eingängen im Prinzip gleichzeitig rein, also abgesehen halt von den Wegezeiten, die das durch das Kabel läuft.
Okay, gut, und dann liefern die erstmal alle und dann nimmt sich einfach der hinten dran sitzt, guckt sich den Opcode an, nimmt sich das Bauteil, was hinten dran sitzt, guckt sich den Opcode an und sagt, ich brauche jetzt genau das. Okay, ja, dann kann ich den Vorteil
also auch gleichzeitig verstehen. Geht der Strom halt in den Addierer rein, die Eingänge und in den Multiplikator und dann halt auch in diesen weiteren Schaltkreis für, der zum Beispiel fragt, ist der Opcode jetzt 1 gewesen? Und ja. In den nächsten Schaltkreis, der fragt, ist der Opcode 2 gewesen? Und dann am Ende werden diese Aussagen dann, die entsprechenden Ergebnisse alle miteinander verknödelt.
Ja, okay.
Und dann kommt dann wird dann letztendlich die Ausgabe selektiert, die wir haben wollen.
Ja, ich verstehe, weil dann kann man die Berechnung und die Auswahl zur gleichen Zeit ausführen und danach mit dem korrekten Ergebnis weitermachen. Dadurch spart man sich die Zeit. Das ist verständlich, würde ich sagen.
Wie gesagt, ja, es gibt dann sicherlich noch Optimierungen, die darauf stattfinden, wie dann sowas halt, wie wir packen erst gar keinen Strom auf einen Schaltkreis drauf, den wir jetzt gerade nicht brauchen oder solche Sachen, um die Energieeffizienz zu erhöhen. Aber als mentales Modell, denke ich, funktioniert das hier ganz gut. Alles andere sind dann noch interne Optimierungen.
Ja, okay.
Und das ist ja, was wir immer wieder sehen, dass wir dann irgendwo sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt die schwarze Kiste zu und akzeptieren jetzt diese Komponente, wie sie ist. Und ob sie jetzt intern noch cleverer ist, das überlassen wir diesen 10 Leuten auf der Welt, die solche Komponenten bauen. Ja. Oder vielleicht 100 Leuten oder so, ne?
Ja.
Bei den verschiedenen Firmen. Und wir akzeptieren, wie sich dieses Ding zu verhalten hat. Also im Prinzip das Protokoll.
Okay, ja.
Analog zu dieser ALU. Die macht meistens so Ganzzahloperationen, also halt wie gesagt Addition, Multiplikation, vielleicht auch eine Potenzfunktion. Auch solche logischen Operationen wie halt zum Beispiel und oder und sowas, das will man ja auch zum Beispiel haben. Das gibt es oftmals auch als Operationen, dass man das bitweise macht. Also ich habe so eine 32-Bit-Zahl und ich habe noch eine andere 32-Bit-Zahl und ich kombiniere jeweils die einzelnen Bits mit einer AND-Operation oder einer Oder-Operation oder sowas. Das ist was man erstaunlich häufig braucht, wenn man so Bitschieben macht, also wie zum Beispiel bei solchen Videocodecs oder bei solchen Hash-Funktionen. Deswegen gibt es das zum Beispiel auch als Operation. Es ist nicht nur diese Grundrechenart, die man so kennt. Zum Beispiel auch eine Operation, die es meistens gibt, ist eine Schiebeoperation, dass man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt hier meine Zahl, jetzt machen mal alle Bits irgendwie einen Schritt nach links oder einen Schritt nach rechts oder auch mehrere Schritte, was dann die zweite Eingabe wäre, wie viele Schritte es zu machen hat. Das ist auch was relativ häufig vorkommt. Und das findet alles so in dieser ALU statt. Also alles, was irgendwie so mit Ganzzahlen zu tun haben kann. Es gibt dann heutzutage eigentlich in allen CPUs auch noch eine FPU, also zu dieser arithmetischen logischen Einheit noch eine Fließkomma-Einheit, also Floating Point Unit,
ja.
Die dann die Fließkomma-Zahlen behandelt, wie wir sie besprochen haben vor 2 Folgen. In der 9. Ausgabe. Mhm, also in der Folge 9 in der 10. Folge. Das war früher ein separater Chip, weil so ganz am Anfang gab es halt aus Gründen der Einfachheit, beziehungsweise weil diese Fließkommazahl-Operationen tatsächlich relativ kompliziert sind und relativ viele Transistoren erfordert haben früher, als die Transistoren noch irgendwie wirklich wertvoll waren im Zweifelsfall. Als so CPUs dann vielleicht aus 2000 Transistoren bestanden haben, hat man keinen Platz gehabt, nochmal 5000 Transistoren dazu zu packen, um noch so eine Fließkommeeinheit zu machen. Da gab es die dann teilweise als separate Chips, also zum Beispiel zu dem 8086, dem allerersten Intel x86 CPU, gab es dann noch so als Co-Prozessor, also als so weiteren Prozessor, den man mit draufstecken konnte, den 8087, das war dann die entsprechende Fließkommaeinheit. Und wenn der halt draufgesteckt war, dann konnte der CPU dann halt an den auch die entsprechenden Fließkommabefehle weitergeben. Aber das war noch eine optionale Sache. Mittlerweile ist das in eigentlich allen CPUs drin, außer vielleicht im Embedded-Bereich, also bei so ganz kompakten oder besonders preisgünstigen Systemen, so im Cent-Bereich oder sowas, kann es eventuell sein, dass man darauf CPUs trifft, die nicht sowas drin haben.
Okay.
Dann haben wir also unsere arithmetische logische Einheit. Wir können jetzt also prinzipiell sagen, hier sind unsere zwei Zahlen, mit denen wir was machen wollen. Und hier ist dieser Opcode, der sagt, was das jetzt ist für eine Operation, die wir jetzt machen wollen, ob wir jetzt addieren oder Bits schieben wollen oder was nicht alles. Und jetzt ist ja noch die letzte Frage gewesen, wie wir jetzt diese einzelnen Befehle tatsächlich auswählen. Wo kommt dieser Opcode her? Und das heißt, wir brauchen ja jetzt tatsächlich mal eine Programmdatei, die irgendwo wahrscheinlich auf der Festplatte original liegt, wo dann halt drin steht, was nacheinander zu machen ist. Also meinetwegen irgendwie, wir addieren jetzt diese zwei Zahlen und dann nehmen wir das Ergebnis und multiplizieren das mit der folgenden Zahl und so weiter. Wir haben also so eine Folge von Befehlen, die liegt irgendwo im Arbeitsspeicher rum. Also wir haben irgendwie diese Programmdatei eingelesen. Die ist in einem Format, was die CPU selber verstehen kann. Also jede von diesen CPUs hat einen sogenannten Befehlssatz. Und aus diesem Befehlssatz kann man dann solche Programme bauen. Die sind dann, das nennt man dann auch Maschinencode, was dann halt wirklich auf dieser Ebene kommuniziert, wie ich das jetzt halt gerade gesagt habe. Also wirklich einzelne Berechnungen, einzelne Rechenschritte, die der CPU ausführen kann, die dann auch hantieren zum Beispiel mit den Registern, die wir in der Speicherhierarchie-Folge beschrieben haben, in der Folge 7, wo wir gesagt haben, die CPU hat für die Sachen, wo wirklich gerechnet wird, so eine relativ kleine Menge von so Registern, wo so vielleicht 32 Zahlen oder so sich gemerkt werden können. Und mit diesen Registern wird dann tatsächlich in diesem Maschinencode gearbeitet. Also so Maschinencode würde dann als Befehl zum Beispiel haben, addiere Register 7 zu Register 12 und speichere das Ergebnis in Register 5. So sehen also diese Befehle aus, die in einem Programm tatsächlich drin stecken am Ende.
Ja, okay.
Und um jetzt zu wissen, wo es lang geht, gibt es in der CPU ein sogenanntes Steuerwerk. Das ist also der Teil, der tatsächlich dann dieses Programm ausführt am Ende. Das weiß erstmal grundsätzlich irgendwie mein Programm, was ich gerade habe, das liegt im Speicher drinne. Und im Steuerwerk gibt es ein weiteres Register, den sogenannten Befehlszeiger, im Englischen dann Instruction Pointer. Und der Befehlszeiger enthält die Adresse vom Speicher, wo der nächste Befehl drin ist, der ausgeführt werden soll. Also im Arbeitsspeicher ist dann irgendwie vielleicht bei Adresse 87 ist der nächste Befehl. Natürlich, meistens sind die Zahlen deutlich höher als das, ne? Aber zur Illustration sagen wir jetzt zum Beispiel mal 87 und dann würde halt das Steuerwerk hingehen, würde sagen, hier ist irgendwie ein Befehl, meinetwegen, wie ich gerade sagte, eine Addition von diesen zwei Registern dort und das geht in das andere Register da drüben. Und wenn das dann ausgeführt ist, geht er dann weiter halt zu Befehl Nummer 88 und dann zu Befehl 89, also bei den entsprechenden Adressen im Speicher immer fortlaufend. Das ist so die Standardstrategie erstmal.
Ja.
Und so werden nacheinander diese Befehle ausgeführt. Und halt der Befehl in Maschinensprache ist dann auch meistens irgendwie so eine Zweierpotenz von Bit groß. Also je nachdem, mit was für einer CPU man es zu tun hat. Früher waren es dann halt 16-Bit oder 32-Bit, heutzutage vielleicht auch schon 64-Bit. Man hat sogar meistens dann verschieden lange Befehle im Zweifelsfall, dass man sowas hat wie die einfachen Befehle sind irgendwie nur 16-Bit groß, damit das Programm möglichst kompakt ist und man möglichst viel in den verfügbaren Speicher reinbekommt. Dann hätte man vielleicht für die Addition einen sehr kurzen Befehl oder man hätte vielleicht dann wie für die obskureren Sachen, die nicht so häufig verwendet werden, dann einen etwas längeren Befehl, wie es ja auch in der Sprache letztendlich ist. Ne? Wenn ich mir sage sowas wie, ich esse, dann ist es halt sehr kurz. Wenn ich sage, ich mache meine Steuererklärung für das vergangene Kalenderjahr, ist das dann eine eher lange Sache, weil das halt sowas ist, was ich nicht so häufig sage, wie ich esse.
Ja.
Und so ist das eventuell hier auch gemacht, dass diese Maschinensprachebefehle so angeordnet sind, dass die häufigen Sachen möglichst kurz dargestellt sind und vielleicht die etwas komplizierteren Sachen, die man nicht so häufig braucht, etwas länger.
Das ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, eine sehr logische Vorgehensweise. Also das klingt für mich wirklich genauso, als ob ich in der Schule eine Textaufgabe lösen würde ohne Taschenrechner. Ich schreibe mir erstmal alle Zahlen auf, ne? Ich habe hier irgendwie ein Volumen, für das ich eine Dichte ausrechnen muss. Nee, anders, ich habe ein vorgegebenes Volumen, Und dann habe ich eine Dichte und dann muss ich jetzt das Gewicht dieses Volumens ausrechnen, also die Masse. Und dann kann ich irgendwie Einzelmultiplikationen machen. Ne? Dann kann ich mir erst, schreibe ich mir die Länge, die Breite und die Höhe auf und die Dichte. Und dann rechne ich erst, mir erst die Grundfläche aus, dann rechne ich mir das Volumen aus und dann multipliziere ich das nochmal mit der Dichte. Und so komme ich dann eben auf meine Masse. Und so kann ich das eben auf sehr, sehr viele Einzelschritte runterbrechen, die ich zur Not auch auf einem Blatt Papier ausführen kann. Und genauso macht es ja das Rechenwerk auch.
Genau. Das ist ja wieder diese Sache mit Algorithmus, eine definierte Folge von Einzelschritten. Also ich breche
Ja.
das Problem halt so lange herunter, bis ich halt diese Einzelschritte direkt ausführen kann, ne? Das ist dann halt wieder von der CPU abhängig. Wenn ich jetzt halt sage, ich will irgendwie so eine Hash-Summe zum Beispiel berechnen, dann würde ich es im Zweifelsfall mit irgendwelchen Additionen und was nicht alles und Bitschiebe-Operationen und so weiter machen. Wenn das halt irgendwie die kleinsten Teilstücke sind, die ich halt habe, oder ich habe halt meine Hardwarebeschleunigung, kann halt wirklich sagen, ich habe hier irgendwie einen spezialisierten Befehl für einen Teil von meiner Hash-Summe, die ich habe, einen zum Beispiel für SHA-2 oder sowas. Dann wären das dann halt wie meine Einzelschritte, aber auch dann ist es dann halt ein Programm, was halt diese Schritte verwendet, um dann insgesamt zum Ergebnis zu kommen.
Okay, ja. Also, das ist ja, das ist viel einfacher, als ich es mir erstmal vorgestellt hatte.
Ja, es kondensiert dann wieder auf relativ einfache Sachen runter. Wir müssen jetzt natürlich über einige Komplexität drüber springen, wie ich ja gerade schon gesagt hatte, ne? Wir müssen letztendlich diesen CPU doch als ein bisschen eine schwarze Kiste sehen, wo wir den Deckel drauf machen und einfach akzeptieren, dass die sich nach einem bestimmten Verhalten verhält, dass wir irgendwie diese Befehle da wie reinstopfen können und dann werden die halt ausgeführt, wie es halt diese Befehle beschreiben. Und was dann für magische Einhornstaub noch drin ist, der dann das Ganze besonders schnell oder energieeffizient oder was nicht alles macht, das können wir dann versuchen, irgendwie reinzugucken, aber letztendlich ist es ja dann auch unerheblich dafür, wie das Programm arbeitet, solange, zumindest solange es tut, wie es soll.
Ja, dafür gibt es eben Spezialisten dann. Genau, okay.
Manchmal gibt es dann halt irgendwelche komischen Sicherheitslücken, wenn dann halt zu viel magischer Einhornstaub drin war, der dann nicht richtig funktioniert, wie man sich das so dachte.
Ja.
Genau, für solche Berechnungsbefehle haben wir halt die Struktur genauso, wie wir es jetzt schon gesagt haben. Wir haben mal halt diesen Opcode, also irgendwo in diesem Befehl, der dann vielleicht 16-Bit groß ist, ist dann irgendwie die ersten 8 Bits vielleicht, welche Berechnung das jetzt ist, also dieser Opcode. Dann vielleicht die nächsten 4 Bits sind, welches Register die Eingabe ist. Ich sehe gerade, das reicht nicht in 16-Bit, das müssen wahrscheinlich mehr sein. Sagen wir mal 32-Bit. Und dann haben wir vielleicht die ersten 8-Bit für den Opcode, dann haben wir vielleicht 8-Bit für das Eingaberegister Nummer 1. Dann haben wir ein 8-Bit für das Eingaberegister Nummer 2 und dann haben wir nochmal 8-Bit für das Ausgaberegister und dann haben wir unseren gesamten Befehl. Dann wissen wir, wo wir Daten herbekommen, was wir damit machen und wo wir es dann zurückpacken am Ende. Solche Rechenbefehle, die ja auch dem Computer, also dem Rechner, seinen Namen geben, sind jetzt aber nur eine Kategorie von Befehlen. Es gibt noch andere Befehlsarten und wir haben hier so ein paar aufgelistet, die fast in allen Befehlssätzen vorkommen in irgendeiner Form. Es gibt dann halt, wie gesagt, so spezialisierte Sachen, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen. Also es gibt so ein paar bestimmte magische Befehle, die das Betriebssystem verwendet, um zum Beispiel zu sagen, einfach am Ende, wenn der Computer fertig ist mit runterfahren, muss er wirklich ausgeschaltet werden, also wirklich quasi, als ob man wie den Strom ausgeschaltet hätte. Dafür gibt es einen entsprechenden magischen Befehl, den man so im normalen Betrieb natürlich nicht verwendet. Es gibt zum Beispiel Befehle, mit denen dann zum Beispiel mit der Hardware gesprochen wird, mit denen entsprechende Routinen installiert werden, die passieren, die dann zum Beispiel ausgeführt werden, wenn eine Tastatureingabe passiert oder wenn irgendwie Netzwerkpakete ankommen oder solche Sachen. Das sind alles Spezialkram, interessiert uns jetzt erstmal hier nicht. Wir haben hier 5 Sachen hingeschrieben als Befehlsarten, die man tatsächlich mal gehört haben sollte oder sich mal irgendwie zumindest klar gemacht haben sollte, um so ein vollständiges Bild zu bekommen, wie ein Programm funktionieren kann. Wir haben halt diese Rechenbefehle und wir haben ja gesagt, die nehmen ihre Werte aus Registern und schreiben die in andere Register rein. Aber irgendwie müssen die Werte in die Register reinkommen. Deswegen ist die erste Befehlsart, die wir haben, ein sogenannter Load-Befehl, also ein Ladebefehl, mit dem wir sagen, wir haben hier ein Register, in das was reingeladen werden soll, und wir haben hier eine Adresse im Speicher, von wo es hergeholt werden soll. Und dann wird einfach dieser Wert aus dem Hauptspeicher ausgelesen, also wahrscheinlich eher aus dem Prozessor-Cache, wie wir es ja in unserer Speicherhierarchie-Folge beschrieben haben.
Ja.
Und wird dann in das Register gepackt, damit wir dann danach mit was rechnen können. Genau andersrum ist dann der Store-Befehl, also ein Speicherbefehl, dass wir aus einem Register, wo wir eine Berechnung fertiggestellt haben, diese entsprechende Zahl wieder in ein Stück im Speicher schreiben können. Also in den Hauptspeicher, wie gesagt, durch den Prozessor-Cache hindurch in den Hauptspeicher, um dann eventuell das für später zu merken und vielleicht das Register erstmal für was anderes zu verwenden. Was wir ebenfalls brauchen, ist, in irgendeiner Form eine Möglichkeit, nicht einfach nur linear durchzugehen durch die ganze Sache. Weil, wie ich gesagt hatte, bis jetzt wäre es halt so quasi, wir führen den Befehl Nummer 1 aus, dann Befehl 2, dann Befehl 3 und so weiter und irgendwann sind wir durch den ganzen Speicher durch. Aber das wollen wir ja nicht. Das wäre ein bisschen zu langweilig. Wir müssen ja noch in irgendeiner Form reagieren können darauf, wie bestimmte Berechnungen ausgefallen sind. Und dann eventuell sagen können, zum Beispiel, wenn hier irgendwie eine Zahl rauskommt, die größer als 0 ist, machen wir was anderes, als wenn die Zahl kleiner 0 ist oder so. Und dafür gibt es zwei Arten von Befehlen. Das erste ist ein Compare. Bei dem Compare nehmen wir halt auch zwei Zahlen, schmeißen die auch in die ALU rein. Das ist dann meistens auch so eine extra Opcode, der dann nicht addieren oder sowas ist, sondern Compare. Und da kommt dann an und für sich kein Ergebnis raus, also keine neue Zahl. Stattdessen gibt es dann so einen Satz von sogenannten Flags, also so einzelne Bits, die bestimmte Bedeutung haben, so wie zum Beispiel die erste Eingabe war dasselbe wie die zweite Eingabe oder die erste Eingabe war kleiner als die zweite Eingabe oder solche Sachen.
Ja, also man ist jetzt noch nicht gefallen, Compare ist halt Englisch für vergleichen.
Ja, genau.
Ja.
Also wir machen halt mal den Vergleich von diesen zwei Zahlen und geben dann so quasi eine Reihe von möglichen, von solchen Flags raus, die halt erschöpfend beschreiben, wie halt jetzt das Ergebnis genau war, ne? Also im Prinzip formal würde es sogar reichen, einfach zu sagen, es ist gleich oder es ist kleiner. Und dann kann man halt all diese zwei Flags miteinander kombinieren für alle Fälle, die man irgendwie haben möchte. Also wenn man jetzt sagen würde, es soll kleiner oder gleich sein, dann würde man die beiden Flags damit oder kombinieren. Wenn man jetzt sagen würde, es soll größer oder gleich sein, dann würde man das eine negieren und dann beide Sachen verodern. So könnte man dann durch Kombination alles herausbekommen. Aber ich glaube auch in der Praxis, kann es sein, dass mehrere Flags da generiert werden als nur diese zwei.
Ja, also da habe ich nur mit höheren Ebenen zu tun. Ich weiß, dass es da viele verschiedene Möglichkeiten gibt, das auf höheren Ebenen darzustellen, damit es einfach ein bisschen übersichtlicher wird.
Genau. Diese Sache mit den Flags hatten wir auch schon mal angesprochen bei den Logikgattern. Als wir unseren Addierer hatten, hatten wir ja das Problem, wenn wir zwei Zahlen zum Beispiel zu 16-Bit addieren, kommt ja eigentlich auch eine 16-Bit-Zahl wieder raus, weil das halt immer die Währung ist, mit der der Rechner zu tun hat. Also diese schönen Zweierpotenzen von Bitgrößen, also 16-Bit oder 32-Bit oder so. Aber wenn wir zwei 16-Bit-Zahlen addieren, könnte es ja sein, dass das Ergebnis zu groß ist für 16-Bit. Und da hat man dann gesagt, da kommt dann so ein Überlauf-Flag raus. Und ich hatte dann ein bisschen gehandwaved, wie es dann weitergeht damit, weil das natürlich so eine Frage war, die du gestellt hattest. Ja, was ist denn jetzt, wenn das 17. Bit gesetzt wird? Und das ist dann im Prinzip auch wieder so ein Flag, was rauskommt. Also es ist nicht nur bei so einem Vergleich so, dass Flags rauskommen, wie in dem Fall halt dann dieses Flag für war gleich oder war kleiner oder sowas, sondern bei ganz normalen Rechenoperationen kommen halt auch solche Sachen raus wie ist übergelaufen oder sowas.
Ja, okay.
Und das brauchen wir dann für die nächste Art von Befehl, nämlich für den Sprungbefehl, also Jump im Englischen. Ein Sprungbefehl kann entweder ohne irgendwelche Bedingungen sein, also dass ich einfach nur sage, hier ist die nächste Adresse, mit der wir weiterrechnen wollen, dann wird der Befehlszeiger halt immer dorthin gesetzt. Ich kann aber auch bei so einem Sprungbefehl dann meistens sagen, da gibt es dann halt solche Kategorien wie Jump if equal oder Jump if less oder sowas. Ne? Also dass wir halt diese Flags vom vorherigen Vergleich nehmen und sagen, wenn halt das Gleichheitsflag gesetzt wurde, dann springen wir ansonsten nicht. Ansonsten laufen wir halt über den Sprungbefehl einfach nur geradewegs rüber und biegen nicht ab. Und genauso könnte man halt auch sagen Jump if overflow. Also dass wir sagen, wir haben hier unsere Berechnung und wenn jetzt bei der letzten Berechnung, die wir gemacht haben, also bei der letzten Addition oder Multiplikation oder was auch immer, wenn dabei dieses Overflow-Flag gesetzt wurde, dann machen wir jetzt einen Sprung zu unserer Fehlerbehandlung zum Beispiel oder zu der Stelle, wo wir einfach das Programm abbrechen und sagen, nee, hier war ein Überlauf, ich mache jetzt nicht weiter, tschüss.
Ja, was ich jetzt mal noch reinschieben würde, auch wenn es jetzt ein bisschen spät kommt, ist der Begriff Flag. Also es geht um tatsächlich eine Flagge. Man stellt sich quasi vor, man macht da so kleine Fähnchen ran, irgendwie wie so kleine Notizzettelchen oder eben, ja, man steckt da so Fähnchen rein und sagt, Achtung, das hier ist ein Überlauf-Bit oder so, ne?
Ja, genau. Also letztendlich sind es ja alles wieder Bits, also Nullen und Einsen, aber diese Bits fügen sich halt nicht zu einer Gesamtzahl zusammen, wie halt, wenn wir jetzt sagen, wir haben hier irgendwie meine 16-Bit-Zahl, wo dann irgendwie das Bit Nummer 9 halt irgendwie eine bestimmte Stelle ist von dieser Binärzahl, sondern diese Bits haben alle alleine bestimmte Bedeutungen und deswegen nennen wir die halt Flags, wie gesagt. Ja, halt wie, als ob man irgendwie eine Flagge hisst oder halt nicht, ne?
Ah ja, okay, genau. Also wenn diese Zahl 1 ist, dann beschreibt das jeweils einen bestimmten Fall.
Mhm. Okay. Genau. Oder halt 0, wenn es halt nicht eingetreten ist, ne?
Genau.
Dementsprechend auch die Beschreibung ist dann immer sowas von wegen halt, das Überlauf-Flag ist zum Beispiel, war die letzte Berechnung ein Überlauf, ne? Also dann, wenn ich dann die nächste Berechnung ausführe, wird es dann halt im Zweifelsfall wieder gelöscht. Also auf 0 gesetzt, wenn halt diese Berechnung keinen Überlauf hatte.
Genau, okay, ja.
Oder halt die Vergleichsflags für Gleichheit oder für Kleiner oder sowas werden halt bei jedem Compare, also bei jedem Vergleich neu gesetzt. Also so habe ich halt dieses Compare und Jump und damit kann ich dann tatsächlich einen nicht-linearen Programmablauf machen. Also halt im einfachsten Fall, wie gesagt, ich kann auf eine Berechnung oder auf eine Eingabe halt reagieren, wenn ich zwei verschiedene Strategien fahre, also halt so eine Verzweigung mache. Eine andere Sache, die man daraus meistens baut, ist so eine, sind solche Schleifen. Also dass ich sage, ich habe irgendwie vielleicht, zum Beispiel hier will ich ein Bild berechnen, was irgendwie aus Millionen von Punkten besteht. Sagen wir mal jetzt, sagen wir mal der Einfachheit halber genau 1 Million Punkte. Und das heißt, ich gehe dann halt irgendwie in das Stückchen Programm rein, was immer einen einzelnen Punkt macht. Und dann habe ich so einen Zähler, der sich merkt, mit welchem Punkt ich es gerade zu tun habe. Und dann fange ich halt an, der Zähler ist bei 1, also mache ich am ersten Punkt irgendetwas, was auch immer das Programm macht. Dann bin ich am Ende von dieser Sache und sage jetzt, bin ich schon am Ende? Also ich vergleiche meinen Zähler mit 1 Million. Dann stelle ich fest, mein Zähler ist kleiner, also wird dieses kleine Als-Flag gesetzt. Und dann kann ich als nächstes sagen, jump if less than oder sowas, wie auch immer das dann heißt, in dem entsprechenden Fehlsatz.
Ja.
Und ich kann sagen, wenn ich jetzt dieses kleine als Flag gesetzt habe, dann springe ich zurück an den Anfang meiner Schleife und werde dann irgendwie vorher wahrscheinlich den Zähler erhöht haben in irgendeiner Form, sodass dann in der nächsten Runde dann der Zähler 2 ist und dann mache ich halt mit dem zweiten Pixel weiter und dann mache ich noch eine Runde, dann ist der Zähler 3. Und das geht halt so lange weiter, bis dann irgendwann dieser Zähler 100.000 ist und dann der Sprung sagt, nee, ich habe hier nichts zu tun. Hier ist kein Sprung erforderlich und dann geht er halt über das Ende der Schleife hinaus und macht dann mit dem nächsten Teil des Programms weiter.
Ja, also ich kenne halt einfach die Anzahl der Bildpunkte meines Bildes. Na, wenn ich irgendwie 100 mal 100 Pixel habe, dann habe ich eben 10.000 Bildpunkte und dann kann ich jeweils den Zähler einmal hochzählen, den mit der Anzahl meiner Bildpunkte vergleichen und weiß, ob ich schon fertig bin oder noch nicht.
Genau.
Ja,
okay. Also im allgemeinen Fall halt, du hast halt eine Abbruchbedingung oder beziehungsweise andersrum formuliert eine Fortsetzungsbedingung. Und wenn die Fortsetzungsbedingung eintritt oder halt wenn die Abbruchbedingung nicht eintritt, dann machen wir halt noch eine Runde. Dann springen wir nochmal zurück an den Anfang. Meistens ist es tatsächlich in irgendeiner Form so mit so einem Zähler. Auch deswegen, und dazu kommen wir dann gleich noch, weil das die CPU besonders gut vorhersagen kann, wenn es so ein relativ regelmäßiger Zähler ist. Und meistens hat man auch solche Sachen wie, ich habe hier irgendwie 100.000 Werte, mit denen ich irgendwie dieselben Sachen machen möchte. Also zähle ich die einfach mal durch. Es gibt aber auch eventuell auch andere Abbruchbedingungen, vielleicht wenn ich irgendwie welche Berechnungen habe, die unterschiedlich viele Elemente pro Schleife verbrauchen. Ne? Zum Beispiel, ich habe so eine Textdatei und das ist jetzt schon ein bisschen Vorgriff, weil Textkodierung haben wir noch gar nicht gemacht. Aber sagen wir mal, ich habe auch so eine Textdatei, die auch so ähnlich kodiert ist, wie ich das bei den Befehlen hatte, dass vielleicht die Buchstaben, die besonders häufig sind, mit relativ kurzen Bytezahlen kodiert sind. Also vielleicht die lateinischen Buchstaben mit einem Byte. Und vielleicht irgendwelche chinesischen Schriftzeichen mit 2 oder 3 Byte. Und wenn ich dann halt irgendwie so eine Schleife habe, die immer ein Zeichen ausliest, dann werde ich ja unterschiedlich große Schritte machen. Das heißt also, da würde ich eine andere Bedingung haben als so eine feste Zahl von Durchläufen, sondern vielleicht sowas sagen wie, habe ich noch irgendwelche Bytes in meiner Eingabe? Und wenn ja, dann gucken wir, was jetzt noch als nächstes kommt.
Okay, ja, das ist eigentlich soweit klar. Gibt dann halt immer eine Bedingung. Okay.
Ein Spezialfall von diesem Jump sind Befehle, die meistens Call und Return heißen. Und das führt dann so ein bisschen zu dieser Struktur, die man beim Programmschreiben dann oftmals hat, dass man so einzelne Unterfunktionen oder Unterprogramme hat, aus denen man dann das Gesamtprogramm zusammensetzt. Und das ist dann auch meistens irgendwie verschachtelt, dass man auch sagen kann, ich habe mein Programm, das besteht aus einzelnen Aufrufen von Unterprogrammen und die können dann selber auch wieder andere Unterprogramme aufrufen und so weiter. Mit dem Zweck, dass ich dann halt auch auf dieser Ebene quasi wiederverwendbare Bausteine machen kann, die ich zusammensetzen kann. Also ich kann auch sagen, auch wenn mein CPU vielleicht nur Addition und Multiplikation kann, könnte ich zum Beispiel einen Baustein machen, irgendwie, der daraus eine komplexere Berechnung macht. Zum Beispiel halt sowas wie, ich habe einen Radius, ich möchte jetzt das Volumen der entsprechenden Kugel haben. Und das wäre dann ein Unterprogramm, was dann halt verschiedene Additionen und Multiplikationen und was nicht alles ausführt. Ich glaube in dem Fall tatsächlich nur Multiplikation, wenn ich so drüber nachdenke. Und dann halt ein Ergebnis zurückgibt und dann kann ich das halt wieder wie einen einzelnen Baustein verwenden, indem ich das halt aufrufe. Und das machten diese Befehle Call und Return. Call ist im Prinzip ein einfacher Sprung. Also einfach irgendwie, wir springen an eine neue Stelle, wo dann halt dieses Unterprogramm im Speicher liegt und führen dann halt dieses Unterprogramm aus. Allerdings merkt sich das Call immer, von wo wir hergekommen sind. Da gibt es dann so einen entsprechenden besonderen Teil im Arbeitsspeicher, den wir vielleicht auch mal irgendwann besprechen können, den sogenannten Stack. Tut jetzt erstmal nichts zur Sache hier, einfach nur ein spezieller Teil des Arbeitsspeichers, wo wir uns merken, welche Position gerade die war, von der wir gekommen sind, also wo gerade unser Call war.
Ja.
Und dann springen wir ab in dieses Unterprogramm. Und das Unterprogramm hat dann am Ende irgendwo diesen Return-Befehl stehen. Und der Return-Befehl sagt, wir springen wieder zurück, indem wir an unserem speziellen Speicher gucken, was war denn die letzte Adresse, von der wir gekommen waren. Also der sieht dann halt, wo dieser Call-Befehl war und springt dann zurück und dann eins weiter, damit wir dann halt nach dem Call weitermachen können.
Mhm, ja, okay.
Und so machen wir quasi eine Abzweigung in unser Unterprogramm rein, dann kann das Unterprogramm rechnen, solange es will. Und dann kommt irgendwann dieses Return und wir machen weiter im Skript von dem originalen Programm. Und das kann dann auch verschachtelt sein, also das ist auch, warum dieser spezielle Speicher-Stack heißt, weil das dann im Zweifelsfall so ein Stapel ist, wo sich dann die Rücksprungadressen aufstapeln. Und ja, wie quasi jedes Mal, wenn wir irgendwie irgendwo hinspringen, dann machen wir irgendwie einen Zettel, wo wir uns die Rücksprungadresse raufschreiben und legen das dann auf so einen Stapel an der Seite. Und wenn wir zurückspringen wollen, holen wir uns den obersten Stapel, den obersten Zettel wieder zurück vom Stapel und gucken auf diese Adresse drauf.
Ja.
Okay. Und so können wir die Programme beliebig tief verschachteln, solange bis der Stack dann irgendwann überläuft. Das ist dann der sogenannte Stack Overflow.
Es gibt sicher eine ganze Menge Anwendungen dafür. Es ist nur erstmal jetzt in dem Augenblick erstmal relativ abstrakt, aber ich denke, die Funktionsweise wird klar.
Genau. Wenn wir so einen einzelnen Befehl ausführen wollen, ist es dann noch so, dass es nicht einfach nur so ein... Ich meine, bis jetzt habe ich halt nur so gesagt, dass es ein Befehl, der ausgeführt wird und dann wird der nächste Befehl ausgeführt. Es ist etwas komplizierter als das. Und das ist eine bestimmte schwarze Kiste, die wir mal kurz aufklappen können, um mal reinzugucken und einmal kurz begeistert zu sein davon, wie kompliziert moderne CPUs sind, um dann die Kiste erschrocken wieder zuzumachen und nie mehr drüber nachdenken zu wollen. Nein, nein.
Ja, wahrscheinlich.
Wir haben hier so eine Skizze gemacht, wie so eine Abarbeitung eines einzelnen Befehls aussieht. Das sind in diesem Fall jetzt 5 Schritte. In der Praxis wird es deutlich komplizierter sein. Also ich hatte irgendwann mal auch schon vor ewigen Zeiten einen Bericht gesehen, wo sie gesagt haben, irgendwie der neue Intel-CPU hat eine Pipeline mit 40 Teilschritten. Also das nennt sich dann halt Pipeline, werden wir gleich sehen, warum. Und wir machen aber der Einfachheit halber einfach mal nur 5 Schritte, die so die groben Züge quasi darstellen davon, was hier vor sich geht. Der erste Schritt ist, dass wir uns erstmal diesen Befehl aus dem Speicher holen. Das haben wir ja gerade gesagt. Wir haben irgendwie unseren Befehlszeiger, der meinetwegen sagt, irgendwie im Hauptspeicher bei Adresse 87 liegt unser nächster Befehl. Das heißt natürlich, wir müssen als erstes irgendwie in diesen Hauptspeicher reingreifen und uns irgendwie da den nächsten Befehl rausholen. Das enthält dann im Zweifelsfall auch festzustellen, wie lang der Befehl eigentlich ist. Ne? Wie gesagt, die Befehle können meistens auch unterschiedlich lang sein. Und da müssen wir erstmal sehen, wie viel Bytes müssen wir eigentlich jetzt lesen. Und dann haben wir unseren Befehl erstmal irgendwie in der Hand und können den dann auseinandernehmen und können zum Beispiel sehen, ist das jetzt ein Befehl für die ALU, ist das ein Befehl, der irgendwie Daten aus dem Speicher lädt oder Daten zurückschreibt, ist es ein Sprungbefehl, ist es ein Vergleichsbefehl, was auch immer und so fort. Dann wissen wir dann im zweiten Schritt also, wir haben jetzt irgendwelche Werte, die in die Berechnung reingehen, wenn es halt eine Berechnung ist oder wenn es irgendwie ein Vergleich ist oder wenn es ein Speicherbefehl ist oder so, dann müssen wir aus irgendwelchen Registern die da Werte laden. Das passiert dann im nächsten Schritt also. Der zweite Schritt ist das Laden der Eingabewerte aus den entsprechenden Registern. Wenn wir dann die Eingabewerte, die wir brauchen, alle geladen haben, ist dann Schritt 3 das Ausführen des tatsächlichen Befehls. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Berechnungsbefehl haben, schicken wir alles, was wir haben, jetzt an die ALU, die Eingabewerte, den Opcode und kriegen dann hoffentlich irgendwann ein Ergebnis zurück. Wenn wir zum Beispiel einen Store machen würden, wäre das zum Beispiel, also so ein Speicherbefehl würde das heißen, dass wir die Werte, die wir aus dem Register gelesen haben, dann tatsächlich in den Hauptspeicher schreiben. Oder wenn wir einen Ladebefehl haben, würden wir halt anfangen, aus dem Speicher was auszulesen und so weiter und so fort. Im vierten Schritt speichern wir dann die Werte, die wir erhalten haben, sofern wir welche erhalten haben. Also sofern es eine Berechnung war oder ein Vergleich oder was auch immer, speichern wir die Ausgabewerte in den entsprechenden Registern. Wenn das zum Beispiel so ein Compare war, also so ein Vergleich, würden wir halt die Flex uns abspeichern in unserem eigenen separaten Platz dafür, den die CPU dafür hat, zusammen bei den Registern. Und im fünften Schritt sind wir jetzt also fertig mit diesem Befehl. Das heißt also, wir beschieben den Befehlszeiger auf den nächsten Befehl, wenn wir nicht gerade schon einen Sprung gemacht haben und der Befehlszeiger schon richtig steht. Das ist so eine grundsätzliche Übersicht, wie die ganze Sache abläuft. Und es gibt jetzt die offensichtliche Optimierung, die man als nächstes machen kann, zu sagen, im einfachsten Fall würde man einfach diese 5 Schritte durchmachen und dann würde man mit dem nächsten Befehl anfangen. Aber das wäre ja ineffizient. Das ist ja Zeitverschwendung wie sondergleichen. Das würde ja heißen quasi, dass zum Beispiel bei dem Schritt 1, 2, 4 und 5 die ALU überhaupt nichts zu tun hätte, würde komplett brach liegen. Oder zum Beispiel der Hauptspeicher würde irgendwie beim Schritt 5 komplett brach liegen oder beim Schritt 3 oder so, ne? Also bei fast jedem Schritt hat man irgendjemanden, der nichts zu tun hat, und das ist ja ineffizient. Deswegen wird sogenanntes Pipelining gemacht. Also man hat nicht nur immer einen Befehl, der gerade am Abarbeiten ist, sondern man hat halt so eine Pipeline, also so eine quasi eine Warteschlange von Befehlen, die nacheinander ausgeführt werden. Und wenn jetzt der erste Befehl irgendwie mit dem ersten Schritt durch ist und dann zum zweiten Schritt rübergeht, dann kann ja parallel schon mal der nächste Befehl anfangen mit dem ersten Schritt. Dann kann also der Befehlsdekodierer schon mal anfangen, den zweiten Befehl auseinanderzunehmen, während jetzt gerade der erste Befehl dabei ist, seine Eingabewerte zu holen aus den Registern.
Weil das eben immer so ein paar Takte braucht, ne? So wie du es am Anfang beschrieben hast. Das dauert einfach immer eine Weile, bis das da so durchgeplätschert ist. Also steckt man nicht vorne die Zahlen rein oder die Befehle rein und wartet dann, bis es hinten wieder rauskommt und macht dann weiter, sondern nur in der Zwischenzeit rechnet man eben schon mal ein paar andere Sachen aus.
Genau, es ist halt, wenn man diese 5 Schritte hintereinander sieht, die dauern auf keinen Fall einen Takt, ne? Überhaupt nicht einen Takt. Was halt am Ende einen Takt ist, ist halt die Durchsatzrate letztendlich so. Also die maximale Menge von Befehlen, die wir ausführen können, nacheinander durch dieses Pipelining. Also dadurch, dass halt überall irgendwas in Bearbeitung ist, können wir dann, wenn wir unsere Befehle richtig gewählt haben, im besten Falle tatsächlich in jedem Takt irgendwie einen Befehl komplett durch die Warteschlange durchkriegen. Man kann sich es vielleicht auch bildlich vorstellen wie bei so einer Autofabrik. Die Autofabrik macht ja auch nicht erst ein Auto fertig und dann fängt irgendwie am vorderen Ende der Fabrik das nächste Auto die Produktion an, sondern jede Station hat halt ein Auto, was sie gerade in der Mache hat, während halt die Station davor dann halt das vorherige Auto hat und die Station dahinter dann schon das nächste Auto. Und dann gibt es halt quasi den Rhythmus, dass dann halt das Fließband entsprechend weiterfährt und dann jeder zum jeweils nächsten Auto wechselt. Und das ist dann ja hier genauso. Und dadurch hast du dann am Ende tatsächlich so einen Rhythmus, wo irgendwie vielleicht alle 3 Minuten ein Auto vom Band läuft. Aber das heißt natürlich nicht, dass ein Auto in 3 Minuten gebaut wird. Das dauert Stunden für den gesamten Prozess. Und das ist eben diese Idee bei dem Pipelining hier auch.
Das ist sehr bildhaft, ja.
Beim Auto ist es natürlich immer ein bisschen einfacher, weil diese einzelnen Autos alle sehr unabhängig voneinander sind. Also irgendwie, was an dem Auto 5 gerade rumgeschraubt wird, das beeinflusst ja nicht das Auto 7 oder das Auto 3. Bei den Befehlen, die wir haben, ist es ein bisschen eine andere Sache. Wir hatten ja zum Beispiel schon eben gesagt, wir haben einen Vergleichsbefehl und danach haben wir einen Sprungbefehl, der dann mit dem Ergebnis arbeitet. Das sehen wir jetzt aber, wenn wir auf diese Schritte gucken, dass das ja nicht so ohne weiteres funktioniert. Wenn ich Schritt 3 sage, wie von meinem Vergleich, ich führe jetzt den Vergleich tatsächlich aus, gleichzeitig würde sich aber der Sprungbefehl schon im Schritt 2 befinden, wo er seine Eingabewerte reinholt. Ja, die haben wir noch gar nicht, die sind gerade erst am Berechnen.
Ja.
Ne, das geht doch überhaupt nicht. Ne? Da muss dann halt die Pipeline dementsprechend angehalten werden. Also das wäre dann halt der einfachste Fall, den man machen könnte. Oder das ist auch, wie es am Anfang gemacht wurde, dass dann halt gesagt wird, im Schritt 2 wird halt dann, oder im Schritt 1 wird dann schon festgestellt, ach hoppla, der Befehl hier ist jetzt ein Sprungbefehl, der braucht das Ergebnis von dem Schritt direkt davor. Dann müssen wir halt, sobald der halt im entsprechenden Schritt ist, anhalten und so lange warten, bis dann das Ergebnis von dem vorherigen Befehl vorliegt, damit wir dann damit weiterrechnen können.
Ja.
Und dadurch kommt die ganze Sache dann so ein bisschen aus dem Takt und das ist dann so ein bisschen der Beginn der Einflüsse, warum verschiedene Programme unterschiedlich lange laufen, selbst wenn sie dieselbe Anzahl von Befehlen haben.
Ja, okay. Das ist erstmal klar. Jetzt ist natürlich die Sache, warum muss man das jetzt unbedingt anhalten? Also ich äußere jetzt mal die Vermutung, dass dann eben ansonsten so Sachen passieren könnten wie die Speicheradresse ist dann möglicherweise leer und wenn ich jetzt eine Division durch 0 dadurch machen würde, weil ich eben eine leere Speicheradresse einlade, dann stürzt mein Programm ab oder sowas in der Art.
Du würdest nicht eine leere Adresse laden, du würdest tendenziell dann halt laden, was halt immer auch davor drin war, was dann,
okay, dann ja, einfach falsch.
Höchst meistens Quatsch ist. Ne? Vielleicht ist es dann zufälligerweise vielleicht sogar so, dass du irgendwie mit einer 0 rechnen willst und da ist zufälligerweise schon eine 0 drin. Und dann klappt es halt zufälligerweise.
Ja.
Das heißt dann aber nur, dass es im Zweifelsfall irgendwo später dann nochmal Probleme geben wird. Ja, nee, das will man nicht, nee. Das verletzt halt diese Garantie, die ja das Programm ja eigentlich geben will. Das Programm sagt ja, hier ist eine Liste von Befehlen, die werden halt genau in dieser Reihenfolge abgearbeitet. Und wenn du jetzt halt anfängst, zu früh die Eingabe für den nächsten Befehl zu laden, bevor der vorherige Befehl fertig gerechnet hat, dann hast du halt ein Problem, weil dann diese Garantie, die du nach außen gibst, halt nicht mehr zutrifft, wenn du halt mit irgendwelchen anderen Werten stattdessen gerechnet hast.
Ja, okay. Mhm.
Und deswegen im einfachsten Fall halt würde man die Pipeline halt anhalten, bis halt die Ergebnisse alle vorliegen, die man für den nächsten Befehl braucht. Was manche CPUs dann heutzutage auch machen können, was wir jetzt nicht in den Notizen drin stehen haben, aber was eine mögliche Strategie dagegen ist, ist Reordering, also Umsortieren. Dass die CPU dann eventuell guckt, wenn sie irgendwie ganz vorne ihre Befehle dekodiert, stellt sie vielleicht fest, okay, irgendwie nachdem wir haben irgendwie eine Addition gemacht und das Ergebnis davon wird dann sofort danach in der Multiplikation verwendet als Eingabe. Dann muss die Multiplikation also auf jeden Fall warten, bis die Addition durch ist. Aber eventuell ist ja dahinter noch ein Befehl, der nichts damit zu tun hat. Eine völlig andere Berechnung, die halt noch parallel gemacht werden muss. Und halt, ja, parallel gilt halt nicht, weil die halt in der Reihenfolge stehen müssen wie Fehler, aber es ist halt unabhängig von dieser Addition und auch von der Multiplikation danach. Und dann könnte halt der CPU sagen, okay, wenn das unabhängig ist davon, dann sortieren wir den einfach vor die Multiplikation, während die Multiplikation noch auf ihr Ergebnis warten muss, also auf ihre Eingabe. Und so können eventuell die Befehle ein bisschen umsortiert werden. Das sieht man ja am Ende dann nicht. Am Ende kommt dann trotzdem dieselbe Berechnung raus, sofern halt sichergestellt ist, dass diese Berechnungen wirklich voneinander unabhängig sind, also auf unabhängige Register gehen. Aber eventuell wird es dann halt schneller, wenn man diese Wartezeit nutzen kann, um was Sinnvolles zu tun.
Ja, okay.
Eine andere Möglichkeit, abgesehen von diesem Reordering, ist, was bekannt ist als Speculative Execution, also spekulative Ausführung. Das passiert dann meistens im Zusammenhang mit solchen Sprungbefehlen. Also wir haben halt so einen Sprung und das ist grundsätzlich die Idee, dass die nachfolgenden Befehle halt bestimmte Daten brauchen. Vielleicht weiß die CPU an der Stelle tatsächlich noch nicht, ob diese Werte tatsächlich gesetzt werden. Das ist mit den Befehlen, die wir jetzt haben, als Beispiel ein bisschen komisch. Aber zum Beispiel, es gibt auch Befehle, die nicht ein Sprung sind, um verschiedenes Verhalten zu haben, sondern es gibt auch sowas wie Werte auswählen mit Bedingungen. Also anstatt zu sagen, ich mache jetzt einen Sprung und der macht dann zum Beispiel weiter mit entweder einer Addition mit Register 3 oder einer Addition mit Register 4, sowas in der Art, dass ich zwei sehr ähnliche Befehle habe, zu denen ich entweder springen kann oder halt nicht. Stattdessen würde ich halt sagen, ich wähle jetzt erstmal einen Wert aus zwei verschiedenen Registern aus, je nachdem, ob ich halt meine Bedingungen hatte. Also ob jetzt halt meine Zahlen gleich waren oder sowas. So eine bedingungsbasierte Auswahl von einem Wert kann man auch als Befehl haben mitunter.
Ja.
Und dann wäre halt die Frage, wenn ich dann mit dem Ergebnis weiterrechne, ist natürlich die Frage, wie ist der Vergleich ausgefallen? Weil davon ja abhängt, wie diese bedingte Zuweisung ausgefallen ist. Und das braucht ja dann die Berechnung, die weiterläuft dahinter. Und da ist jetzt die Idee bei dieser spekulativen Ausführung, dass ich halt sage, die CPU rät einfach mal, was passieren wird.
Okay.
Weil normalerweise würde ich halt auf das Ergebnis warten. Und jetzt rate ich halt und rechne einfach mal mit dem Ergebnis weiter, was ich geraten habe. Und wenn es stimmt, ist super, habe ich Zeit gespart. Wenn es nicht stimmt, dann habe ich zwar Zeit verloren, aber diese Zeit hätte ich eh verloren, wenn ich auf das Ergebnis gewartet hätte. Da muss ich es halt im Zweifelsfall danach nochmal berechnen. Das ist vielleicht ein bisschen energieaufwendiger. Aber wenn dieses Raten sehr gut funktioniert, dann ist es netto dann doch ein Gewinn am Ende.
Okay, das kann man dann wahrscheinlich einfach lernen, so über eine Weile. Dann kann man einfach ausprobieren, sozusagen, was funktioniert da gut.
Das ist tatsächlich was dann passiert. Diese spekulative Ausführung generell ist einer der Hauptgründe dafür, warum Desktop-CPUs schneller werden heutzutage, auch wenn die Taktfrequenzen nicht mehr steigen. Wir hatten ja so eine Zeit, 2000er Jahre, also so bis so 2010 so ungefähr, wo ständig die Taktraten am Wachsen war, wo es dann wie 1 GHz war und dann 2 GHz und dann 2,5 und dann 3 und dann 4 und dann teilweise 5 GHz und so weiter. Und jetzt heute hat sich so bei 3 bis 4 GHz eingependelt, was so eine gute Balance ist aus Geschwindigkeit und Energieeffizienz und so weiter. Und die Verbesserungen, die wir heute sehen, dass irgendwie so die Desktop-CPUs, also die Intel- und AMD-CPUs, die in den großen PCs und in Notebooks und so weiter drin sind, dass die doch noch irgendwie 10% schneller werden jedes Jahr, sind hauptsächlich in solcher Cleverness wie spekulativer Ausführung und insbesondere der Teil davon, der Sprungvorhersage genannt wird, also Branch Prediction, Gott, oh Gott. Schwieriges Wort, was halt die besondere Form von spekulativer Ausführung ist, wo wir halt nicht nur sagen, irgendwie vielleicht welche Daten werden genommen, sondern auch welcher Weg wird als nächstes genommen. Wenn wir halt immer so einen Sprungbefehl haben, ist halt immer die Frage, nehmen wir den Sprung jetzt oder halt nicht, also biegen wir ab oder nicht. Und wenn wir halt so eine Vorbedingung dazu haben und dann möchten wir, dass die CPU möglichst gut abschätzt, also möglichst gut rät, ob diese Vorbedingung erfüllt ist und der Sprung tatsächlich durchgeführt wird, weil man dann ja die nächsten Befehle vorhersagen kann. Und bei so einem Sprung ist es besonders dramatisch, wenn wir falsch liegen mit der Sprungvorhersage, weil dann müssen wir wirklich alles wegwerfen, was bis dahin war. Dann müssen wir die komplette Pipeline einmal durchleeren und von vorne anfangen, weil wir ja wirklich neue Befehle holen müssen. Nicht die, die wir geraten hatten, dass wir brauchen, sondern wir haben ja dann doch den Abzweig genommen, wenn wir es gedacht hatten, wir nehmen ihn vielleicht nicht. Also müssen wir dann alles wegschmeißen, was wir bis jetzt vorbereitet hatten in der Pipeline und nochmal von vorne anfangen, dann die tatsächlichen Befehle einzulesen von der tatsächlichen Stelle, wo wir jetzt sind.
Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt folgen kann.
Na, wenn du so einen Fall hattest, wie was ich eben beschrieben hatte, mit einer bedingten Zuweisung, wo es halt nur die Frage ist, welcher Wert kommt jetzt raus, der in der nächsten Berechnung reingeht, und es stellt sich raus, wir haben falsch geraten.
Ja.
Dann müssen wir halt den richtigen Wert nochmal holen, aber der Befehl bleibt ja dasselbe.
Ja,
okay. Und wenn die Sprungvorhersage falsch liegt, dann ist halt alle Befehle, die wir vorbereitet hatten, kompletter Quatsch. Und das müssen wir alles komplett nochmal verwerfen und nochmal von vorne anfangen, weil wir ein völlig anderes Programm ausführen als das, was wir gerade am Wickel hatten.
Ja, richtig. Das bedeutet im Wesentlichen, dass das ein sehr schwieriges Geschäft ist, oder?
Es ist weniger schlimm, als es jetzt vielleicht klingt. Ne? Also die Kosten sind halt wahnwitzig hoch im Zweifelsfall. Wir hatten ja gesagt, zum Beispiel in dem Beispiel, was ich da mal gelesen hatte, hat ein CPU über 40 Pipeline-Schritte. Und das heißt im Zweifelsfall, auch wenn wir jetzt die Pipeline leeren müssen, weil der Sprung doch genommen wurde und wir dachten, wir nehmen ihn nicht oder andersrum, dann müssen wir halt 40 Befehle wegschmeißen, die noch in der Verarbeitung waren, und nochmal 40 Takte warten, bis wieder der erste Befehl von dem tatsächlichen Programm irgendwie es bis nach hinten geschafft hat in unserer Pipeline. Und das ist ja dann doch ein dramatischer Geschwindigkeitsverlust, wenn wir bedenken, dass wir eigentlich irgendwie jeden Takt was Sinnvolles machen wollten und jetzt warten wir 40 Schritte lang überhaupt, bis überhaupt wieder was passiert. Wäre das ein durchaus dramatischer Effekt, wenn die Sprungvorhersage falsch liegt. Aber in der Praxis ist die doch gar nicht so schlecht. Wenn wir mal auf das Beispiel zurückgucken von eben mit diesen Sache, ich habe 1 Million Pixel in meinem Bild und will für jeden Pixel was ausführen, dann ist halt der Sprung immer in diesem Schleifenende, ob ich die Schleife nochmal durchmache oder ob ich jetzt fertig bin. Und das wird die CPU sehr schnell mitbekommen, dass diese Bedingung allermeistens der Fall ist, ne? Weil 99.000 Mal nehmen wir den Sprung zurück und nur einmal gehen wir geradewegs drüber. Also könnte selbst die primitivste Sprungvorhersage sagen, okay, diesen Sprung habe ich schon 3-mal gemacht, den werde ich auch ein 4. Mal nehmen. Den habe ich schon 1.000 Mal gemacht, den werde ich ein 1.001. Mal nehmen und so weiter. Dann liegt es einmal am Ende falsch, aber trotzdem ist das dann eine 99,999%ige Trefferrate und das ist ja wahnwitzig.
Ja klar, okay, das liegt halt daran, dass ich eben viele Einzelbefehle, gerade wenn wir jetzt wieder bei der Bildbearbeitung bleiben, einfach so oft wiederhole, dass es dann, ja... Also das, genau. Wie du sagst, eben das eine Mal dann am Ende keine Rolle spielt. Mhm. Okay.
Bei bestimmten Programmen, die besonders geschwindigkeitskritisch sind, hat man auch die Möglichkeit, bei manchen Befehlsätzen zu sagen, dass man an den Sprung selber ranschreibt, an den Sprungbefehl, dieser Sprung ist wahrscheinlich oder dieser Sprung ist unwahrscheinlich, damit der diese Sprungvorhersage gar nicht raten muss, sondern halt direkt einen Hinweis bekommt vom Programmierer, geh mal bitte davon aus, dass du diesen Sprung tatsächlich nehmen wirst oder halt nicht. Das ist zum Beispiel im Linux-Kernel ganz häufig zu sehen. Das ist ja alles höchst geschwindigkeitskritischer Code, der da drin ist, halt, ja, wenn irgendwie so ein Netzwerkpaket ankommt und weiterverarbeitet werden muss oder sowas. Oder wenn Audio ankommt und muss möglichst schnell irgendwie durch zum Hörer, damit die Latenz möglichst gering bleibt und solche Sachen. Und wenn man sich diesen Code anguckt, da hat man das sehr häufig, dass im Prinzip an jeder Abzweigung dran steht, likely oder unlikely. Und das wird dann halt bei den entsprechenden Befehlssätzen, die das unterstützen, dann halt dargestellt als entsprechende Befehle, die halt auch sagen, jump if equal unlikely oder jump if equal likely oder sowas, ne?
Wie man das rausbekommt, naja, das ist halt irgendwie so Erfahrungswerte.
Ne? Naja, ich meine halt, wenn ich sowas habe wie zum Beispiel eine Prüfung, ob irgendwie eine Prüfsumme von so einem Netzwerkpaket stimmt, ne? Ich habe irgendwie meine 1000 Bytes bekommen und dann ist die Prüfsumme dazu. Und ich weiß vielleicht, das ist ein sehr zuverlässiger Kanal, den ich hier habe, so was Ethernet oder sowas, ne? Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass das Paket intakt ist, wenn es ankommt. Dann kann ich da eventuell sagen, wie die Prüfung ist likely, dass die Prüfsumme richtig ist. Und würde dann halt diesen Fall, wo es halt funktioniert, noch ein bisschen optimieren.
Ja, okay, gut. Das ist natürlich, ja, das ist nachvollziehbar.
Ich habe hier noch so einen Punkt ganz am Ende, weil jetzt haben wir im Prinzip alles abgearbeitet, was wir uns für heute vorgenommen haben. So die Abendgedankenteil quasi mal wieder. Wir hatten jetzt schon so ein bisschen das anklingen lassen. Wenn ich ein schnelles Programm haben will, dann sollte ich Sprungbefehle idealerweise vermeiden. Also es ist tatsächlich so ein bisschen eine hohe Kunst, eventuell Berechnungen so umzuschreiben, dass man sie machen kann, ohne Sprünge zu machen, weil Sprünge immer dieses Risiko tragen, dass man den Sprung falsch rät und deswegen halt diese 40 oder was auch immer Takte warten muss, bis dann es wieder weitergeht. Das gibt es auch meistens als so eine Metrik, die man sich aus dem CPU rausholen kann, also als so einen Zähler, den man dann auslesen kann mit Branch Misses. Also halt, wie oft man den Sprung falsch vorhergesagt hat, also wie oft man daneben lag. Und dann kann man sich das irgendwie angucken in seinem Programm irgendwie, ich hatte heute 10 Millionen Branch Misses, ach hoppla, was ist denn hier los, ne? Kriegen wir die Zahl irgendwie runter vielleicht. Das ist eine Erkenntnis. Und die zweite Sache, die man nochmal herausheben kann, ist, dass verschiedene Befehle unterschiedlich lange dauern in der Berechnung. Also gerade wenn wir solche Berechnungsbefehle haben, haben wir ja mitunter, hatte ich ja eben schon gesagt, müssen wir immer darauf warten, bis dann das Ergebnis am Ende wirklich dasteht, bis irgendwie der Strom durch alle Logiker da durchgeflossen ist. Und verschiedene Berechnungen dauern halt unterschiedlich lange. Und die CPU weiß das dann halt, weil das ist halt quasi von ihren Entwicklern rein designt, dass sie halt in diesem Schritt, wo die Berechnung stattfindet, dann halt so und so viele Takte warten muss, bis das Ergebnis da ist. Zum Beispiel halt würde eine Addition dann, ich ziehe mir jetzt ein paar Zahlen aus dem Hut, weil ich die jetzt gerade nicht vor mir habe, aber zum Beispiel würde man vielleicht sagen, eine Addition dauert 3 Takte und eine Multiplikation dauert vielleicht 12 Takte und hingegen so eine einfache Bitverschiebung dauert vielleicht nur 1 Takt. Und daraus folgt dann als Konsequenz, dass man, wenn man ein Programm baut, möglichst diese günstigen Befehle wählen sollte, damit man möglichst schnell rechnen kann. Und das kann man manchmal machen. Das ist so eine Optimierung, die die Compiler, also die Programme, die aus dem Quelltext, den so ein Programmierer schreibt, dann diesen tatsächlichen Maschinencode herstellen. Diese Compiler können halt solche Optimierungen vornehmen, dass sie sagen, wir haben hier irgendwie eine Operation, die teuer ist und wir machen daraus eine Operation, die einfacher ist. Also zum Beispiel haben wir vielleicht irgendwie sowas wie 2 mal x, also dass wir irgendeine Zahl verdoppeln wollen und das ist eine Multiplikation, aber die ist ja teuer. Wir machen mal stattdessen x plus x draus. Also wir addieren die Zahl zu sich selbst, was dasselbe Ergebnis bringt. Aber die Addition geht halt schneller, weil das entsprechende Schaltnetz kleiner ist.
Ja, okay, klar.
Oder diese Bitshifts zum Beispiel sind so ein klassisches Beispiel dafür. Und das ist so ein bisschen auch der Grund, warum die Informatik so eine Obsession mit Zweierpotenzen hat. Denn wenn man zum Beispiel sagt, ich habe eine Berechnung 8 mal x, was ich jetzt durch Addition nicht mehr so ohne weiteres darstellen kann. Also gut, ich könnte irgendwie ein bisschen Trickserei machen, sagen, ich addiere x zu sich selbst, dann habe ich das Doppelte, dann addiere ich das Doppelte zu sich selbst, dann habe ich das Vierfache, dann addiere ich das Vierfache zu sich selbst, dann habe ich das Achtfache. Dann wären es zumindest 3 Additionen, das könnte schneller sein. Aber wenn ich sowas habe wie 8 mal x, dann kann ich auch sagen, hey, wenn ich eine Zahl mit 8 multipliziere, also mit in binär 1, 0, 0, 0, dann führt das einfach nur dazu, dass alle Bits einen Schritt um 3 Stellen nach links machen.
Ja, genau.
Und das ist dann wieder so ein Bitshift, der im Zweifelsfall sehr schnell geht. Das habe ich hier in den Shownotes, sieht man das, im 8 mal x wird in dem Beispiel x, dann so 2 Kleinerzeichen und dann 3. Und dieses 2 Kleinerzeichen ist halt das übliche Symbol für Bitshifts in Programmiersprachen.
Und das funktioniert eben dann mit den Zweierpotenzen, ne? Also weil es genau. Eben 8 ist. 2 mal 2 mal 2. Mhm.
Okay. Eventuell kann man das dann auch für andere Sachen noch machen. Das kommt dann halt wirklich darauf an, wie die Befehle konkret in der Länge sind. Ne? Wenn ich halt wirklich sage, ich habe zum Beispiel, mein Beispiel von eben, eine Multiplikation ist 12 Takte, was ich jetzt gesagt hatte, Addition 3 Takte, Bitshift 1 Takt. Wenn das jetzt halt so ist, dann könnte ich vielleicht auch zum Beispiel 12 mal x schneller machen. 12 ist zwar keine Zweierpotenz, aber es hat 2 Bits gesetzt in binär. Und ich könnte sagen, okay, dann ist es dasselbe wie 8 mal x plus 4 mal x. Und das ist x gebitshiftet um 3, plus x gebitshiftet um 2. Und das sind dann halt 2 Bitshifts in einer Addition. Und in der Summe ist das schneller, als eine Multiplikation zu machen. Also auch solche Tricksereien werden dann teilweise gemacht.
Spektakulär.
Da muss man dann im Zweifelsfall vorsichtig sein, weil das macht dann halt das Programm länger, weil das jetzt 3 Befehle sind anstatt von einem. Und es ist auch durchaus eine wünschenswerte Eigenschaft, für das Programm möglichst klein zu sein. Denn wir hatten ja gesagt, unser Prozessor hat eine bestimmte Menge von Cache. Und wenn zum Beispiel so eine Schleife kurz genug ist, dass sie in eine Cache-Zeile reinpasst, dann ist es auch wieder deutlich schneller, weil wir weniger mit dem Speicher reden müssen.
Ja.
Also sind alles Abwägung über Abwägung.
Ja, okay, da muss man dann anfangen, vorsichtig zu werden. Aber das sind natürlich wirklich Überlegungen, die einfach da sehr weit reinführen, wo dann auch wieder klar wird, warum jetzt Informatik einfach wirklich sehr, sehr viel Mathematik ist.
Genau. Dazu gesagt, das ist auch eine Überlegung, die allermeisten Programmierer nicht manuell anstellen, sondern das machen halt diese Compiler automatisch. Dass man so ein Programm reingibt, wo dann halt die menschenverständliche Operationen dargestellt sind, wie eben dieses 12 mal x. Und dann kann man zum Compiler meistens sagen, optimiere ein bisschen, optimiere richtig hart oder optimiere auf Codegröße. Also, dass am Ende das Programm möglichst klein ist. Das kann man auch als Optimierungsziel angeben.
Ja gut, aber selbst dafür muss man ja dann die nötigen Abwägungen kennen, wahrscheinlich.
Ja. Okay. Es gibt auch mittlerweile so, Stand der Forschung ist, dass jetzt auch geguckt wird, wie kann man optimieren auf geringen Energieverbrauch. Dass man zum Beispiel halt Befehle danach auswählt, ob sie möglichst wenig Energie verbrauchen in der Berechnung.
Klar, ja, ist auch ein Ziel.
Genau. Das war doch ein wilder Ritt.
Ja, jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Warum sagst du der CPU? Und nicht die CPU, wie ich das sonst gewöhnt bin.
Das ist eine gute Frage. Ja, damit sind wir am Ende, würde ich sagen.
Okay.
Die nächste Folge kommt in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Genau, so machen wir das. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.